Auenland FM.
Tolkiens Briefe. Ein Podcast mit Annika
und Tobias. Mit Spaß und Spürsinn Tolkiens Leben auf der Spur.
Guten Abend, Annika.
Guten Abend, Tobias.
Willst du heute mit mir einen Brief aufnehmen?
Eigentlich nicht, wenn du dich so anhörst.
Na gut, dann...
Dann nicht.
Dann nehmen wir heute keinen Brief auf.
Okay.
Ja, es scheint, als hätte es mich erwischt. Und du weißt, was das bedeutet. Männergrippe, kurz vorm Todesfall. Frauen können den Schmerz einer Männergrippe bei einer Geburt in etwa nachempfinden.
In etwa, aber
in
nur.
Ich finde das so selten dämlich.
Was?
Ja, hier so diese Männergrippe und Co. Also das ist, als ob wir Männer wehleidig wären.
Ich sag dazu jetzt am besten einfach gar nichts, weil ich finde es ja auch mal ganz super, wenn mir irgendwie gesagt wird, wie ich zu fühlen habe und zu empfinden. Und
jetzt stell dich mal nicht so an.
Eben, tue ich auch nicht. Ich sitze. Gut.
Und zwar bequem, nehme ich an.
Ja, ich bin jetzt auch froh, dass ich wieder gesund bin.
Sehr schön, dafür hat es mich ja jetzt erwischt. Aber wir haben genug Abstand voneinander.
Einen kurzen Brief, vielleicht hilft das ja auch.
Und den Kamin an.
Und den Kamin an, das hilft immer.
Und draußen die Blätter werden bunt, der Regen prasselt gegens Fenster und der Wind ums Haus.
Schon sehr gemütlich.
Ja.
Also beste Voraussetzung, um einen Brief aufzunehmen?
Ja, und zwar um den Brief Nummer 22.
Nein.
23?
Ja.
Okay. Vom Donnerstag, dem 17. Februar 1938. Und zwar hat Tolkien aus der Northmore Road 20 in Oxford an C.A. Firth bei Island and Unwin geschrieben. Es ist ein Brief in Auszügen. Da fehlt ein großer Teil.
Ein großer Teil?
Ja. Und es gibt eine kleine Besonderheit, es gibt eine kurze Einordnung durch Carpenter.
Ich bin jetzt noch gerade ein bisschen verwirrt. Du wirst es bestimmt aufklären.
Mhm.
Mit der großen Auslassung. Weil in meiner Edition steht einfach nur an C.A. Firth. Da steht nicht aus einem Brief an C.A. Firth.
Aber du hast doch auch die 4 Punkte, oder nicht?
Ich habe auch die 4 Punkte, ja.
Ja, und 4 Punkte ist doch Auslassung, oder nicht?
Ja.
Ja.
Aber ich dachte halt, dass es dann nicht so eine große Auslassung sein kann, sondern vielleicht nur wieder so ein Halbsatz oder sowas. Okay, du grinst mich an, wir machen mal weiter.
Elfriede war aktiv.
Oh nein, deine Tunnelbohrmaschine. Ei, da bin ich ja sehr, sehr, sehr gespannt. Metadaten haben wir ja jetzt. Vielen Dank.
Bitte.
Kurze Einordnung ist wirklich sehr kurz, also weil der Brief ja auch nicht sehr lang ist. Wir befinden uns 13 Tage nach dem letzten Brief und Tolkien ist nach wie vor 46 Jahre alt. Punkt. Das war's.
Okay, dann versuche ich mal diesen Brief in eigenen Worten kurz zusammenzufassen. Und zwar geht es in diesem Brief unter anderem um Tolkiens Werk Herr Glück und darüber, wie es mit den Zeichnungen zu diesem Werk aussieht. Außerdem geht es doch mal ganz kurz über die Fortsetzung des Hobbits. Und er bedauert unter anderem, dass er nicht über das erste Kapitel des Herrn der Ringe, also des zukünftigen Herrn der Ringe, hinauskommt. Dass man, weil er so kurz ist, versuche ich mal wirklich so, nicht wie Thomas ihn zusammengefasst hat, weil das könnte man das schon, die Zusammenfassung eigentlich schon als Fazit nehmen. Aber ich habe natürlich das Wetter mitgebracht.
Ah, sehr schön.
Und zwar ist es ein klassischer Februartag in Oxford im Jahre 1938. Kühl, feucht und mit einem Hauch britischer Sturheit. Und zwar, das Thermometer klettert tapfer auf 3,9 Grad Celsius, nur um nachts wieder auf 0,6 Grad abzusacken. Gerade warm genug, um den Frost fernzuhalten, aber kalt genug, um die Teetasse nie aus der Hand zu legen. Ein bisschen Regen dürfte natürlich auch nicht fehlen in Oxford. 1,3 Millimeter, genug, um einen Schirm zu rechtfertigen, aber zu wenig, um wirklich Eindruck zu machen. Der Himmel zeigt sich launisch und gönnt der Sonne keine Bühne. Ein typischer, alles grau in Grautag, wie ihn nur Oxford beherrscht.
Oh.
Kurz gesagt, Ein Tag, an dem man lieber durch Pfützen philosophiert, als durch sie hindurchläuft. Britisches Wetter in Reinkultur.
Oh, vielen Dank für das Wetter.
Bitte kommen wir jetzt zum Brief.
Wie du schon gesagt hast, ist der ja ziemlich kurz. Er startet aber, finde ich, gleich mit einem Knaller. Weil hier eine Person erwähnt wird, die sich nicht in den erwähnten Personen wiederfinden wird.
Mr. Firth?
Nein, Mr. Bliss.
Ah, okay.
Der ist nämlich wieder gut zu Hause angekommen.
Ja, aber ich glaube dadurch, dass er hier ja auch wieder in Anführungszeichen gesetzt ist, wird dem Lesenden auch klar sein, dass es sich hier nicht um eine echte Person handelt.
Ich fand es trotzdem sehr nett formuliert von Tolkien. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt. Im Englischen steht da, Zitat, Mr. Bliss returned safely. Zitat Ende.
Und Gregor hat es wie folgt übersetzt. Zitat, Mr. Bliss kam wohlbehalten zurück. Zitat Ende.
Ah, das ist auch schön. Wohlbehalten zurück.
Ja.
Wow. Ja, und das klingt halt wie so ein Verwandter, der irgendwie halt einen Ausflug gemacht hat und jetzt wieder gut nach Hause gekommen ist, fand ich.
Ja.
Und irgendwie, finde ich, passt das bei Mr. Bliss ja auch ganz gut, weil das halt ja so eine schöne, also nicht nur Kindergeschichte ist, aber da ja so viel passiert, dass wenn der halt wieder gut nach Hause kommt mit seinen ganzen Autoabenteuern, fand ich das irgendwie so doppelt schön.
Ja, mir fällt gerade auf, dass es eigentlich die perfekte Anspielung auch an das Tolkien-Buch, das demnächst rauskommt.
Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Die Rede ist von The Bovadium Fragments.
Und weißt du, du weißt mit Sicherheit, woher der Name stammt?
Bovadium ist im Prinzip der lateinisierte Name von Oxford.
Genau, der zweite Teil von einem anderen Ort, in dem Tolkien gelebt und gewirkt hat.
Achso, ja, also was da noch drin vorkommt, aber das kommt ja nicht im Titel vor.
Okay.
Auf jeden Fall bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Nur noch ein paar Tage, dann erscheint es. Aber wir sind ja bei den Briefen. Und ich würde sagen, lass uns da bleiben. Jedenfalls scheint Mr. Bliss dem armen Charles Firth ja doch einiges an Nerven gekostet zu haben, wenn man Tolkien sich so anhört in diesem Brief, weil er dann ja irgendwie im nächsten Satz sich dafür entschuldigt, dass das scheinbar irgendwie so anstrengend gewesen sein muss.
Also hier steht Mühe gemacht.
Mühe gemacht? Ah ja, das ist auch gut. Ja, hier geht's um Trouble im Englischen.
Ja, wobei, wenn man sich jetzt natürlich überlegt, weshalb, ja, eigentlich wundert mich diese Formulierung.
Was meinst du denn? Da geht's doch um die Zeichnungen, oder?
Genau, aber die hat ihnen ja jetzt keine Mühe, sondern hätte einfach nur gesagt, so, das geht so nicht.
Also mich hat das auch stutzig gemacht, weil, also ganz kurz nur dazu, im nächsten Satz geht es ja dann darum, dass Tolkien ihm wünscht, dass er vielleicht jemanden finden könnte, der die Bilder nachzeichnen könnte auf eine professionelle Art und Weise oder halt richtig. Na, sind wir wieder beim Thema Tolkien, der Künstler, der sich selbst nicht für voll nimmt.
Ja, wobei er natürlich dann auch weiter im Text sagt, dass es ja nicht nur daran liegt, dass er es nicht kann, sondern dass er im Prinzip bis zu den Sommerferien
ja
auch keine Zeit dafür haben wird.
Ja.
Also das ist ja so eine zweischneidige Geschichte. So zum einen, so ich wüsste nicht wie.
Ja.
Und wir sind gerade Februar. Das heißt, bis Juni, August hätte ich auch keine Zeit dazu. Mhm.
Aber es scheint eben die Mühe oder der Trouble, den es da gegeben haben könnte, von dem Tolkien ausgeht, scheint ja dann wirklich um die Reproduktion der Bilder zu gehen. Also ich stelle mir halt irgendwie vor, dass die bei Alan und anderen vielleicht halt wirklich schon ein paar Sachen versucht haben, um das zu drucken oder zu reproduzieren für den Druck. Und das scheint alles ja irgendwie nicht zufriedenstellend gewesen zu sein. So habe ich das jetzt interpretierend.
Ja, also es geht, da greife ich vielleicht einfach mal kurz vorweg, es geht darum, dass Tolkien sie im Prinzip in drei Farben plus Schwarz eindampfen soll.
Ah, und es sind mehr Farben aktuell. Ja, okay. Aber drei Farben, das ist schon echt wenig.
Plus Schwarz.
Plus Schwarz, ja, ja, aber da ist ja null Schattierungen, gar nichts. Als wenn du einen Baum malst, dann hast du halt braun und grün. Aber wenn du dich auf drei Farben beschränken musst, dann nimmst du halt vielleicht nicht braun. Also wie malst du dann einen Baum?
Ja.
So, weil gelb ist ja gesetzt, weil das Auto ist gelb. Das ist ja ganz wichtig.
Und das Giraffinchen.
Und das Giraffinchen ist auch gelb, ja. So, also haben wir schwarz, gelb und jetzt haben wir noch zwei Farben.
Ja, rot wahrscheinlich.
Ja. Hat Mr. Bliss nicht auch einen roten Hut und haben nicht auch die Felgen rote Beschläge an dem
das
Auto?
Das weiß ich nicht.
Meine. Also auf jeden Fall halt krass. Ich bin sehr froh, dass sie es dann scheinbar doch hier irgendwie später anders hinbekommen haben, weil die Edition, die wir haben von Mr. Bliss, die ist auf jeden Fall.
Ich glaube, da war die Technik aber auch schon wesentlich weit. Wobei es, glaube ich, ist nicht in der Technik lag, aber da kommen wir nachher zu.
Oh, bin gespannt.
Naja, es gab zu dem Zeitpunkt schon vollfarbige gedruckte Bücher.
Ja.
Also ich meine, das meine ich mit die Technik war da.
Mhm. Okay, also scheinbar ist es irgendwie schwierig. Tolkien selber findet es auch scheinbar irgendwie einfacher, eine Geschichte zu schreiben, als etwas zu zeichnen. Aber beides scheint nicht einfach zu sein. Also ich glaube, das ist auch wieder so ein Verweis halt eben auf das erste Kapitel von der Hobbit-Fortsetzung. Die ist halt jetzt geschrieben, die ist da, das ging relativ flott, so im Vergleich. Aber das Zeichnen fällt ihm wohl irgendwie schwer oder kostet mehr Zeit und Energie.
Er ist ja auch Philologe und nicht Kunstprofessor.
Dann kommen die Auslassungen.
Ja.
Die ich auch in meiner Edition drin habe.
Sprich der neuen Edition.
Ja. Und ich habe jetzt nicht gegengecheckt, inwiefern noch andere Sachen bei mir vielleicht neu sind in der neuen Ausgabe im Vergleich zur alten. Aber hier geht es jetzt weiter, dass es...
Aller Anfang schwer sei.
Ja, genau. So geht es bei mir auch weiter. Und das Tolkien dem aber widerspricht, er findet das nicht so, dass aller Anfang schwer ist, sondern er schreibt irgendwie so total nett, er könnte bis in alle Ewigkeiten erste Kapitel schreiben. Er hat in der Tat schon viele davon geschrieben.
Ja, aber das merkt man ja auch, ich glaube, für seinen Vortrag in der BBC Anfang des Jahres 1938 hat er ja auch 5, 6, 7, 8 Entwürfe geschrieben.
Oh, ja.
So, also ich meine, und wir wissen auch, für das erste Kapitel hat er ja auch mehrere Entwürfe geschrieben und verworfen. Und ja, das ist...
Ja, wer weiß, wie viele erste Kapitel noch irgendwo in irgendwelchen Archiven...
Ich glaube, dass da in der Maquette alles ist, was es noch gibt.
Ja, aber vielleicht zum... Also die Maquette hat ja... Die Marquette University in Milwaukee in den USA, die hat ja im Prinzip nur das Manuskriptmaterial, was Tolkien ihnen angeboten hat und was dann nach seinem Tod gefunden wurde, was damit aber zu tun hat und dafür nachgeschickt wurde.
Genau.
Aber ansonsten sind andere Dinge ja eher dann halt in der Bodleian Library in Oxford oder halt vielleicht ja nach wie vor in Privatbesitz der Familie, das wissen wir ja nicht.
Nee, ich glaube, weil Christopher Tolkien hat in einem Interview mal, soweit ich weiß, oder hat Bilders gesagt, schon Wert darauf gelegt, weil Christopher Tolkien es als eine seine vertragliche Pflicht empfand, alles, was halt eben mit den Werken, weil Tolkien seinerzeit alles an Produktionssteps für den Hobbit und den Herrn der Ringe an die Marquette verkauft hat, diese entsprechend nachzulegen. Natürlich wird Christopher Tolkien sie vielleicht bearbeitet haben oder lebenslanges Zugriffsrecht drauf haben, aber er hat mehrere Sachen oder mehrmals Sachen, die nachträglich gefunden wurden, an die Marquette geschickt.
Aber was damit zusammenhängt, also Herr der Ringe und Hobbit, was ich jetzt meinte, ist, wenn Tolkien schreibt, er hat schon ganz viele erste Kapitel geschrieben.
Ach so, okay.
Oder er könnte ewig erste Kapitel schreiben. Dann denke ich mir, ja, vielleicht hat er mal eine Geschichte über, weiß ich nicht, ein End geschrieben oder angefangen. Und irgendwo ist halt das erste Kapitel zu einer neuen Geschichte, von der wir halt noch gar nichts wissen.
Ja.
Das meine ich. Also,
okay, ich dachte, du bezogst dich jetzt auf genau das erste Kapitel vom Herrn der Ringe.
Ach so, nee, das ist ja alles da. Genau, wie du sagst, das ist ja alles im Archiv und alles dokumentiert. Ich meinte jetzt eher so, wie viele erste Kapitel von anderen Geschichten könnte es geben, wenn er schon so viele geschrieben hat oder das ewig machen könnte, als halt, ich sag mal, nur in Gänsefüßchen die Geschichten von Tolkien, die wir kennen. Und das fand ich irgendwie einen interessanten Gedanken. Ja, dann hattest du ja in der Zusammenfassung schon erwähnt, es geht ja um die Hobbit-Fortsetzung.
Yep.
Und ich glaube, da bietet sich's jetzt an, einfach mal zu zitieren, solange ist der Brief ja leider in Summe ja eh nicht. Ich fand halt, dass das irgendwie, dass es so originell Tolkien irgendwie formuliert. Und der Brief ist ja an sich eh nicht so lang, dass ich glaube, es lohnt sich, das jetzt hier an der Stelle auf jeden Fall zu zitieren.
Stimme ich dir recht.
Zitat: The Hobbit sequel is still where it was, and I have only the vaguest notion of how to proceed. Not ever intending any sequel, I fear I squandered all my favorite motives and characters on the original Hobbit. Zitat Ende.
Rege hat es dann wie folgt übersetzt: Die Hobbit-Fortsetzung ist immer noch da, wo sie war. Und ich habe nur sehr vage Vorstellungen, wie es weitergehen könnte. Ich fürchte, ich habe alle meine Lieblingsmotive und Charaktere ohne jeden Gedanken an eine Fortsetzung schon an den ersten Hobbit verschwendet. Zitat Ende.
Verschwendet, ich finde das... Oh, ja, irgendwie tut er mir da richtig leid. Weil der Hobbit ist ja... an sich schon nicht dafür geschrieben worden, mal veröffentlicht zu werden und von mehr Kindern als seinen eigenen gelesen zu werden.
Ja.
Und jetzt soll es auch noch eine Fortsetzung geben, ich meine, arme Mann. Wie wirkt das denn auf dich?
Also, ja, ich hatte das auch so, dieses Mitgefühl nach dem Motto, ach ja, eigentlich habe ich so alle meine Ideen schon verbraucht. Und ich finde das halt so absolut faszinierend, dass Tolkien so der komplette Gegenteil, auch wenn das jetzt nur eine anekdotische Evidenz meinerseits ist. Ich kenne eigentlich ausschließlich Menschen, die Probleme mit einem weißen Blatt Papier haben, als Leute, die ein erstes Kapitel schreiben und dann nicht weiter wissen.
Ja, das stimmt.
Und das finde ich schon mal faszinierend, seitens Tolkien. Und dann, klar, er hat die Geschichte so geschrieben, wie sie für ihn rund war. Ich glaube aber auch nicht, dass wenn Tolkien Gedanken hätte auf eine Fortsetzung, dass er an der Hobbit-Geschichte wirklich großartig was geändert hätte, ohne dann nachher gedanklich da zu hängen nach dem Motto, sie ist, oder andersrum gesagt, und wenn er sie gesliced, also zerschnitten hätte, um Themen für späteren Zeitpunkt aufzuheben, dass er dann mit der ursprünglichen Geschichte nicht mehr zufrieden gewesen wäre.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen auch. Und ich glaube, also ich finde halt, was den Hobbit so besonders macht, gerade vielleicht auch im Vergleich zum Herrn der Ringe, dass der Hobbit so episodisch irgendwie ist oder so episodenartig. So jedes Kapitel ist irgendwie so eine kleine Quest und die ist irgendwie dann so in sich geschlossen und dann geht's weiter zum nächsten Abenteuer. So ungefähr, ne? Also alles hängt schon irgendwie zusammen und bringt so die Geschichte halt ja auch voran. Aber beim Herrn der Ringe, finde ich, hat man das nicht so sehr.
Ich finde den Hobbit auch ziemlich zwanglos.
Ja.
So, es war halt einfach die Geschichte, die er seinen Kindern ohne Hintergedanken, außer die, ihnen eine schöne Zeit zu geben, geschrieben hat.
Oh.
Wohingegen bei der Fortsetzung des Hobbits natürlich knallharte finanzielle Interessen stehen und ja auch Tolkien ja in einer der vorigen Briefen gesagt hat, ja, vielleicht kann er sein Hobby ja dann doch irgendwann mal zu Geld machen.
Genau. Und aber halt ja auch eine Erwartungshaltung, ne? Nicht nur vom Verlag, sondern ja auch von den Lesenden, die ja mehr über Hobbits wissen wollen. So, was kann man denn jetzt noch über Hobbits erzählen? Und ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum ja vorangestellt an die Geschichte des Herrn der Ringe im Buch ja vorher noch, also es gibt ja einen Prolog, also mehrere eigentlich, dann gibt es irgendwie ein Kapitel über Pfeifenkraut, es gibt ein Kapitel über Hobbits, so ein, was bisher geschah. Und das, also ich kann schon verstehen, dass Lesende, die halt das erste Mal mit dem Herrn der Ringe in Berührung kommen, vielleicht halt auch die Filme nicht kennen oder so, sich halt erstmal wundern über diese Vorkapitel.
Oder gerade, wenn sie nur die Filme kennen.
Genau. Und dann fangen sie an zu lesen, dann geht es erstmal um Pfeifenkraut und denken sich so, hä? Es geht doch um Frodo, der jetzt irgendwie von Ringgeistern verfolgt wird und alles ganz dramatisch.
Ich erstmal um Party.
Genau. Und was ich halt auch an der Stelle halt auch so spannend finde, ist der Gedanke, dass, klar, wir können ja nicht das Wissen, was wir haben, ausblenden. Wir wissen, was mit dieser Fortsetzung passiert ist. Wir wissen, wo die hingeht. Und wir wissen auch, wie sehr Tolkien da halt noch irgendwie strugglen wird auf eine Art und Weise. Eben durch diese, ich fange mal an, weil ich drum gebeten werde, aber ich habe eigentlich keine Ahnung, wo es hingehen kann. Und dann entgleitet ihm die Geschichte ja mehr und mehr. Und da stehen wir halt jetzt ganz, ganz, ganz am Anfang von dieser Entwicklung.
Die Geschichte gleitet nicht fort und fort, sondern sie entgleitet und entgleitet und entgleitet.
Sie entgleitet weg und weg.
Ja.
Ja. Naja, auf jeden Fall gibt's dann noch zwei Sätze und dann ist der Brief auch schon zu Ende.
Ja, und keine Sorge, liebe Leute. Also ich habe mal schon mal ein bisschen vorgeluschert. Ne? Ihr müsst jetzt nicht in Schockstarre verfallen, weil es wieder so kurz ist. Der nächste Brief ist schon mal wesentlich länger und dann kommt an den Observer, das sind dann 1, 2, 3, 4, 3,5, warte, habe ich mich jetzt erzählt? 1, 2, 3, ja, gut 3,5 Seiten.
Und hast du noch weiter geluschert?
Ja, dann kommt ja, also.
Dann kommt nämlich noch so ein Brief.
Und dann kommen wir demnächst bei 29 an.
Ja.
30 meine ich.
Genau.
Also.
Ja,
dauert das ist jetzt so die Ruhe vor dem Sturm. Aber ja, um bei diesem Brief zu bleiben und nicht zu weit vorauszuspringen, kündigt Tolkien an, er wird ihn natürlich wieder mal schreiben und um Rat bitten, was eben diesen besagten Mr. Blith. Ich glaube, den deutschen Titel haben wir gar nicht gesagt, Herr Glück.
Stimmt, Herr Glück.
Zu gehen. Und kündigt dann halt eben an, dass was ich ja anfangs schon sagte, dass er vor den Ferien bzw. dem Ablauf seines Forschungsstipendiums eh nicht dazu kommen wird.
Mhm.
Das gucke ich gerade mal. Es gibt ja eine Fußnote.
Mhm.
Und die Fußnote sagt, Zitat, die langen Ferien sind in Oxford die Sommerferien. Tolkiens Forschungsstipendium endet im September 1938, Zitat Ende.
Und jetzt sind wir im Februar, also ja. Ne, das kündigt jetzt schon an, dass er bis dahin eigentlich keine...
Die nächsten 7 Monate.
...keine großartige Zeit haben wird. Ich weiß auch nicht, inwiefern das vielleicht halt auch damit zusammenhängt, was wir im letzten Brief thematisiert hatten, dass Christopher Tolkien ja aktuell mit einer Herzerkrankung zu Hause ist. Also das wird ja sicher auch die komplette Familie ja auch noch ein bisschen mehr fordern vielleicht als so eine ganz normale, die Kinder sind in der Schule oder im Internat.
Geschichte. Ja, und natürlich der Geschichte, dass er ja eigentlich ein Forschungssemester hat, mehr oder weniger.
Mhm.
Und ja irgendwie bis auf ein Hobbit schreiben, gefühlt, nach eigenen Aussagen, gefühlt ja nicht wirklich viel gemacht hat dafür.
Ja, und wir wissen ja eh von Tolkien, dass er ja dann hier noch irgendwelche Korrektoratsarbeiten übernimmt an der Uni, um noch ein bisschen Zubrot zu bekommen und so weiter. Also
Prüfungen, ne? Korrektur liest.
Genau, sowas. Also das sind halt, der ist gut eingedeckt, der Mann. Du erzählst ja auch immer mal wieder in der historischen, persönlichen Einordnung, ne? Dann hat er hier an einem Meeting teilgenommen und war da in irgendeinem Board irgendwie gesessen und hat da irgendwas machen müssen und so. Und das ist schon nochmal ganz von seinem Privatleben mit, ich treffe mich mal mit anderen Professoren zu so einer Inklingsgruppe irgendwie im Pub abends. Das sind ja auch alles, ich sag mal, Verpflichtungen, die er hat. Die einen halt vielleicht schöner als die anderen, aber alle halt fordernd, ne, was die Zeit angeht.
Wird alles nicht einfach gewesen sein, 38. 1938.
Ja, das war eigentlich der Brief, oder?
Ja, ich gucke gerade noch mal, wir enden mal wieder mit ihr ergebenster, oder ergebener besser gesagt.
J.R.R.
Tolkien. Und dann haben wir diesen Brief, der wirklich, wie gesagt, sehr kurz ist. Der ist ja mit Einleitung irgendwie nur eine Dreiviertelseite lang.
Mhm.
Und da habe ich mal Frage, über wen haben wir denn gesprochen in diesem Brief, Annika?
Tja, es gibt eine erwähnte Person und das ist der Adressat, Charles A. Firth. Dankenswerterweise wissen wir endlich die Daten. Ich freue mich da immer noch. Ich werde mich da wahrscheinlich auch bis zum Ende dieses Podcasts drüber freuen. Der gute Mann hat gelebt von 1909 bis 1986, arbeitet bei Allen & Unwin und wird das erste Mal hier im Podcast erwähnt, in Brief Nummer 10.
Ja.
Genau, dann wird halt noch Mr. Bliss erwähnt. Also damit ist Herr Glück gemeint aus Tolkiens Geschichte. Herr Glück mit selbigen Titel.
So, und eigentlich,
ja,
ist es so ein bisschen, Anni weiß vor nichts.
Trommelwirbel, ich bin sehr gespannt.
Naja, es gibt ja 3 Auslassungen.
3 Auslassungen?
3 Auslassungspunkte, also 4. Das ist ja der Punkt und die 4. Und ich mache das jetzt einfach mal, ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. In diesem Brief wird auch noch erwähnt, Beatrix Potter, geboren 1866, verstorben 1943. War englische Kinderbuchautorin und Illustratorin und sie begann 1890 als Illustratorin zu arbeiten. Ihre Kinderbücher waren und sind sehr erfolgreich. Erzählungen wie ihr bekanntestes Werk, Die Geschichte von Peter Hase, werden bis heute aufgelegt.
Beatrice Potter wird in der Auslassung erwähnt und sie haben es selbst in der erweiterten Edition nicht reingenommen. Ernsthaft? Die britische Kinderbuchautorin und Illustratorin? Oh, schreibt Tolkien sowas wie, man könnte sich ja niemals mit Beatrice Potter messen.
Nein, da kommen wir gleich in der Historie, da musst du jetzt einen Augenblick geduld.
Oh Gott, das ist
wir
ja...
Wir wollen hier ja schon in der richtigen Reihenfolge bleiben.
Mann, ich will jetzt den ganzen Brief lesen.
Ja, aber wir sind doch schon bei der historischen Einordnung, Anni.
Ja, ich meine, ich möchte jetzt wissen, was die Auslassung ist.
Da komme ich ja gleich
zu.
Es ist weniger spektakulär, so rum, wie du denkst.
Ja, das mag ja sein, aber ich liebe die Geschichten von Beatrice Potter. Das ist echt so eine, das ist so die schönste Weltflucht, finde ich. Das sind wirklich so cozy Geschichten. Und die Illustrationen sind halt einfach so.
Und sie sind halt vollfarbig.
Ja. Oh, geht's da?
Aha. Ja.
Okay, ich bin sehr gespannt. Jetzt machen wir erstmal die historische Einordnung.
Ja. Wann geht's bei dir los?
Lass mich schauen. Direkt am 5. Februar.
Gut, ich bin erst bis zum 8. hast du Zeit.
Ja, okay. Also der Zeitraum ist ja vom 5. Februar bis zum 17. Februar 1938, den wir jetzt behandeln. Am 5. Februar kommt die Reichsregierung im Deutschen Reich letztmalig zu einer Kabinettssitzung zusammen. Ja, das liegt daran, dass durch die ganzen, ich sag mal, Macht-an-sich-Reiß-Maßnahmen, die Adolf Hitler in der Vergangenheit schon getätigt hat, die Minister eigentlich komplett überflüssig geworden sind. Die sind nämlich inzwischen nur noch Befehlsempfänger, die halt eben von Hitler angeordnet werden, was die halt zu tun haben. Und das Kabinett ist überflüssig geworden, deswegen wird es jetzt nicht offiziell irgendwie aufgelöst, aber es gibt halt einfach keine Kabinettssitzungen mehr, weil Hitler einfach die Sachen selber entscheidet und den Ministern dann sagt, was sie tun sollen.
Und du, wir hatten es ja neulich drüber, wenn ich jetzt mal kurz in der Geschichte springe.
Ja.
Und wir sind hier kein politischer Podcast, aber trotzdem finde ich die Parallelen extrem.
Mhm.
Sodass ich sie hier wenigstens mal so erwähnen möchte, ohne sie zu bewerten. Aber du erinnerst dich an die Geschichte mit dem einen Minister, dessen Name schon wieder nicht eingefallen ist, der wegen seiner Frau, dann Verteidigungsminister oder so, zurückgetreten wurde. Sein Name
Blomberg.
War? Wie? Blomberg. Okay. Und daraufhin kam ja Hermann Göring.
Ja.
Der alles unter sich vereint hat.
Mhm.
Und titelte sich dann Kriegsminister.
Mhm. Also auch Blomberg war schon Kriegsminister.
Ah, okay.
Oder Minister für Krieg oder was weiß ich. Also,
und jetzt gibt's ja keine Position mehr. Und weißt du jetzt, wie der Verteidigungsminister, wie der Titel in den USA aktuell ist?
Lass es mir sagen.
Kriegsminister.
Ja.
Und das sind halt einfach Parallelen, die ich erschreckend finde, wenn wir uns hier mit dieser Thematik und wir lesen gerade, es gibt diesen Kriegsminister, ich weiß nicht, wann das war, 37 müsste das ja gewesen sein.
Nee, das ist der 1. Februar 38, das war Brief 21. Ah, oh. Das ist noch nicht so lange her.
Okay, um Gottes Willen, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Trump in nächstes Jahr den nächsten Weltkrieg ausruft, aber das sind halt einfach so Parallelen, die ich einfach extrem finde, während wir uns vor knapp 100 Jahren in der Geschichte befinden.
Ja.
Und so parallel in unserer heutigen Zeit, das läuft mir gerade halt einfach so eiskalt den Rücken runter.
Willkommen im Leben eines Historikers, ja.
Ja, was ich, wie gesagt, einfach, hat so nichts mit dem Brief zu tun, aber wir machen die historische Einordnung ja auch nicht nur aus Jux und Dollerei.
Genau.
Und wenn uns dann mal eine Parallele auffällt, dann erlaube ich mir einfach ganz kurz, die Parallele auch in die Jetztzeit zu ziehen.
Ja, was wir ja immer mal wieder haben, wo wir dann auch, also teilweise sind die Sachen ja so offensichtlich, dass wir uns ja in der Vergangenheit auch schon mal in anderen Folgen dazu entschieden haben, keine offensichtliche Parallele zu ziehen, weil sie so offensichtlich ist.
Ja,
und
aber gerade eben, weil wir es ja vor zwei Briefen darüber hatten.
Und das Ding ist, also vor zwei Briefen, sprich, am 1. Februar ist ja der vorletzte Brief gewesen. Und dieser Rücktritt von Blomberg nach dieser ganzen Affäre da, das war am 27. Januar 38. Am 31. Januar ordnet Göring dann eben Kriegsminister die Einrichtung eines Rats für Kriegswirtschaft ein. Im letzten Brief, Nummer 22, hatten wir es darüber, am 4. Februar wird das Oberkommando der Wehrmacht per Dekret gegründet, wodurch Hitler die vollständige Kontrolle über das Militär erhält. Das ist also ein Tag vor, was jetzt gerade passiert ist, 4. Februar. Und damit wird jetzt diese neue Kommandostruktur vom 4. Februar schafft das Amt des Kriegsministers ab. Die 12 Generäle werden in den Ruhestand versetzt. Das war gestern sozusagen. Heute, 5. Februar, die Reichsregierung kommt letztmalig zu einer Kabinettssitzung zusammen, weil das Kabinett obsolet geworden ist.
Ja.
Also das sind halt, das hängt ja alles zusammen.
Und Trump hat gerade alle Generäle der US-Streitmachten zu einem Meeting zusammengezogen.
Ich möchte nicht wissen, was das Outcome von diesem Meeting sein wird. Ja, also es ist erschreckend. Und es ist, das Erschreckendste an der ganzen Sache ist, egal um was es geht, ob das jetzt Sachen aus dem Römischen Reich sind, völlig egal. Das Erschreckendste an der kompletten Geschichte der Menschheit ist, dass die Menschheit nichts aus ihrer Geschichte lernt. Gut, das war jetzt schon ein super Fazit, hat aber hier nichts zu suchen. Mein nächster Eintrag ist am 12. Februar und ich hoffe, du hast davor noch was Schönes.
Ja, zwei Stück.
Juhu.
Und zwar W.G. Lutell von Geoffrey Tandale's Bookshop. schickt Tolkien sein persönliches Exemplar vom Hobbit mit der Bitte, es zu signieren, und berichtet, dass der Buchladenwettbewerb leider nur sehr wenige Einsendungen erhalten hat und bittet Tolkien um 6 Kopien des Runenalphabets.
Oh, das ist voll cool.
Ja.
Das finde ich echt schön.
Und am 11. schreibt Stanley Unwin an Tolkien und schickt das erste Kapitel der Hobbit-Fortsetzung zurück.
Mhm.
Rainer ist begeistert davon.
Oh.
Allerdings macht dem Verleger Sorge, ob ein Kind, der den Hobbit nicht gelesen hat, der Fortsetzung folgen kann.
Und deshalb gibt es dann vielleicht diese Einordnung prologmäßig, was bisher geschah?
Das wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist er der Ansicht, dass das nicht kein allzu großes Problem sein wird.
Mhm.
Und dass Tolkien erstmal mit seiner Arbeit fortfahren und dass man dann am Ende dann gucken muss, wie man die beiden Werke gut miteinander verbinden kann.
Ja.
Gut, dann bin ich am 13. wieder dran.
Am 12. Februar, wichtiges historisches Datum, wird der österreichische Bundeskanzler Kurt Schuschnigg auf den Obersalzberg kommandiert. Der ist sozusagen überhalb oder oberhalb von Berchtesgaden auf dem Obersalzberg. Dort hat Hitler sich so eine kleine Hütte eingerichtet und ist da ganz gerne, hält sich da gerne auf und guckt in die Berge. Adolf Hitler stammt ja gebürtig aus Österreich, wie wir wissen, und würde halt jetzt sehr gerne Österreich seinem Deutschen Reich hinzufügen. Und er macht Österreich massiven Druck, und um sein Heimatland sozusagen da eben ans Deutsche Reich anzuschließen. Und Kurt Schuschnigg hätte eigentlich ganz gerne eine Volksabstimmung darüber entscheiden lassen, ob man das machen möchte oder nicht. Und jetzt macht Hitler ihm aber sehr, sehr großen Druck. Was Hitler möchte, ist, dass im Prinzip die wichtigen Regierungsämter in Österreich von Nationalsozialisten besetzt sein sollten, was sie aktuell nicht sind. Und droht mit militärischem Einmarsch. Also Hitler und Schuschnigg sitzen da oben auf dem Berg und Schuschnigg steht halt mit dem Rücken an der Wand.
Krass.
Es gibt natürlich keine Volksabstimmung, nichts darüber. Da Schuschnigg Krieg verhindern möchte, das war ja auch die Geschichte beim letzten oder vorletzten Mal, dass er irgendwie Dokumente nicht veröffentlichen möchte, weil er halt Hitler nicht provozieren will. Also der Kurt Schuschnigg, der hat da ein ganz gutes Gespür dafür, wie gefährlich dieser Mensch da halt in dieser Position ist und gibt also nach. Und am 12. Februar an diesem Tag wird sozusagen das Berchtesgadener Abkommen einberufen oder wie auch immer.
Okay.
Also dieses ganze Treffen nennt sich Berchtesgadener Abkommen. Und es kommt dann eben dazu, dass in Österreich dann halt eben mehr Nationalsozialisten in die Regierung kommen. Und Hitler ordnet sozusagen an, auch wenn er da eigentlich überhaupt keine Befugnis dafür hat, nichts, dass ein gewisser Arthur Seyss-Inquart Innen- und Sicherheitsminister wird, also die Kontrolle über die Polizei hat. Und das ist halt Nationalsozialist par excellence. Das ist der 12. Februar. Dann geht's bei mir am 15. Februar weiter.
Gut, da habe ich 2 Sachen zwischen.
Bitteschön.
Und zwar am 13. schreibt Tolkiens Tante Florence Hardley aus British Columbia, um sich für ihr Exemplar von Der Hobbit zu bedanken.
Oh, also ist doch ein Hobbit schon mal auf jeden Fall in die USA gegangen.
Weil ich jetzt nicht weiß, ob das Tag des Abschickens des Briefes ist oder die Ankunft bei Tolkien. Aber ist ja gehopst wie gesprungen.
Ja.
Und am 14. Februar liest Tolkien eine überarbeitete Fassung von Bauer Giles von Ham bei dem Treffen der Lovelace Society im Worcester College, Oxford, am Abend vor.
Oh.
Und eben der besagte Club wurde 1884 gegründet, um das Andenken an Colonel Richard Lovelace 1617 bis 1657 zu bewahren, einen Dichter und Offizier, der Mitglied der Gloucester Hall, der Vorgängereinrichtung des Worcesters College. Oberst Wilkinson veröffentlichte 1925 eine 2-bändige Ausgabe von Lovelaces Gedichten und war zuvor während seines Studiums eben an diesem College Mitglied des Lovelace Clubs gewesen, wo er dann 1909 als Sekretär tätig war und eben dann am 14. Februar 1938 der Gastgeber für J.R.R. Tolkien war. Mhm. Dabei stellte diese komplette Aktion mit Tolkien einen Bruch der Tradition des Clubs dar,
oh,
da die Redner in der Regel einen Vortrag zu einem literarischen Thema halten müssen.
Mhm.
Allerdings, da greife ich jetzt ein bisschen auf Brief 39 schon mal voraus. Da geht nämlich Tolkien dann nochmal drauf zu, wenn es eben um Bauer Charles von Ham geht in dem Brief,
ja,
dass die Abkehr der Routine nicht das Schlechteste war. So geht nämlich aus dem Protokoll, das noch erhalten ist, ein Artikel inklusive Einsicht ins Protokoll packen wir euch in die Shownotes.
Und toll.
Aus dem Protokoll geht eben hervor, dass der Präsident des Clubs nach dem Ende der Geschichte warten musste, bis, Zitat, das Gelächter der Gesellschaft endlich verstummt war. Zitat Ende.
Das ist cool.
Also das war einfach so ein... So, das Treffen endet um 22.30 Uhr.
Oh. Ja, war sehr cool, dass das erhalten ist.
Ja, da gab es auch irgendwie, wenn ich das richtig gesehen hatte, wie gesagt, Link in den Shownotes, dass einfach jemand sich die Mühe gemacht hat, mal zu gucken, welche Dokumente gibt es, was gibt es. Und dann gibt es halt eben von der Uni einen schönen Blog-Eintrag mit Bildern vom Colonel, vom Protokollbuch, vom Eintrag über Tolkien und...
Ach Mensch, da freue ich mich schon.
Ja, also schau einfach in die Shownotes, Anni.
Ja, unbedingt.
Dann bist du am 15., dann lass ich dir den Vortritt und mach dann am 15. nachher weiter.
Ja, das ist auch ganz gut, weil du hast sicher die schöneren Themen. Am 15. Februar gibt's eine Regierungsumbildung in Österreich.
Oh.
Ja, und zwar wird eben der Arthur Seyss-Inquart, der schon erwähnt wurde, Sicherheitsminister, hat jetzt also die Befehlshaber über die Polizei inne. Und Edmund Gleis oder Gläs Horstenau wird Minister ohne Portfolio, wie es drin steht, aber ist halt Nationalsozialist und sitzt halt jetzt mit Ministerposten in der Regierung von Österreich.
Kannst du nicht mal schöne Sachen raussuchen für so einen Brief? Gibt doch mit Sicherheit irgendwas zwischen dem Brief, was auch positiv ist.
Also ich hätte was am 17. Februar, aber ich glaube, da hast du vorher noch was.
Genau, am 15. schreibt nämlich C.A. Firth an Tolkien und schickt ihn eben besagtes Manuskript von Mr. Bliss zusammen mit einem Blatt mit Anweisungen zurück, die Tolkien den besten Ablauf zum Neuzeichnen der Illustration zeigen soll.
Mhm.
Diese soll eben nur 3 Farben und Schwarz enthalten.
Das ist echt krass. Okay.
Dann habe ich am 17. noch was.
Dann mache ich erstmal, weil dann habe ich nichts mehr. Und dann kannst du loslegen mit was auch immer du hast. Am 17. Februar, endlich mal was Nettes.
Juhu.
Stellt der schottische Erfinder und Fernsehpionier John Logie Baird in London einen Prototypen für einen Farbfernseher vor.
Oh.
1938. Und der John Logie Baird, als ich den ein bisschen recherchiert habe, habe ich festgestellt, dass der halt also Fernsehpionier trifft's da halt ganz gut. Also der hat da auch was so BBC-Live-Übertragungen und solche Sachen, die wir in der Vergangenheit jetzt schon ein paar Mal hatten.
Ja.
Da ist der halt, hat der halt ganz viel dazu getan, dass das alles möglich ist, überhaupt BBC-Übertragungen und so weiter und so fort. Also ja, Fernsehpionier, cooler Typ, kann man sich mal den Wikipedia-Eintrag durchlesen.
In den Shownotes? Sehr gut. Gut, am 17. Februar schreibt Tolkien in einem separaten Brief an Allerton Unwin, dass Houghton Mifflin ihm seine 5 Original-Aquarelle zum Der Hobbit noch nicht zurückgeschickt hat.
Sind immer noch nicht da.
So, möchtest du sonst noch irgendwas wissen?
Ja, ich möchte es gern als... Aber warte mal, ich habe noch ein Follow-up, bevor ich es vielleicht doch noch irgendwann vergesse. Eigentlich 2 Follow-ups. Einmal.
Ganz kurz, ich bin mit dem 17. aber noch nicht fertig, ne?
Ja, ja, aber Okay. Das bezieht sich auf Dinge, die ich gesagt habe, und dann kann ich das einfach ruhen lassen und muss mir nicht noch einen Knoten ins Hirn machen oder 3, dass ich es nicht vergesse. Erstens, den Obersalzberg hatte ich erwähnt, ist bis heute ein Dokumentationszentrum, also museal eingerichtet. Das heißt, das kann man besichtigen. Sehr, sehr spannend. Ich kenne Menschen, die da arbeiten, die machen da ganz, ganz große Arbeit und haben da auch sehr große Herausforderungen mit gewissen Besucherarten, sage ich jetzt einfach mal so. Aber lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch, wenn man irgendwie mal nach Berchtesgaden kommt. Ist ja eine sehr schöne Ecke, wie ich bestätigen kann, denn nicht weit von hier. Kann man den Obersalzberg anschauen, Link in den Shownotes. Das Zweite, British Columbia ist nicht in den USA. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Ich hätte dich nachher in der Zusammenfassung dran erinnert.
Ja, danke. Ja, das gehört zu Kanada. Was es noch sympathischer macht. Aber ja, das wollte ich noch sagen, weil ich vorhin irgendwie dann behauptet habe, ach, dann müssen wir wenigstens von einem Hobbit, der schon mal in die USA gewandert ist. Nein.
Tja, jetzt dann haben wir aber die Leute, die uns schon gehört haben, schon während des Hörens im Discord unter owlland.chat geschrieben. Aber das ist gar nicht in US, das ist in Canada.
Ja.
So, also.
Also, bitte, klär mich auf.
Allzu viel habe ich nicht rausgefunden, aber ich weiß, worum es in dieser Auslassung geht. Und zwar ist sich Tolkien sehr unsicher, was er mit nur drei Farben anstellen kann und fragt sich, warum seine Illustrationen nicht in Vollfarbe wiedergegeben werden können, so wie in den Büchern von Beatrix Potter. Und stellt die Frage, ob das gegebenenfalls zu teuer ist.
Mhm. Berechtigterweise. Und das war's. Okay.
Aber jetzt kannst du es halt eben einordnen.
Vollkommen, vielen Dank.
In welchem Zusammenhang es steht.
Ja, danke. Wie hast du das denn rausgefunden? Ist das bei Christina Scar und Ben Hammond?
Du weißt doch, als du hier so komplett im Delirium zwei Tage vor dich hin vegetiert hast, da bin ich kurz nach Oxford geflogen.
Ich war anderthalb Wochen krank.
Hab mit Catherine einen Tee getrunken und gesagt, zeig mal bitte eben Brief 23.
Aha.
Ich muss mal kurz gucken, was da fehlt. Nein, Scar und Hammond haben da Aufklärungsarbeit geleistet, die das in ihrer Zusammenfassung mit aufgenommen haben.
Mhm. Super.
Und daher konnte ich dir dann eben die Sachen geben. Aber das war's dann auch von mir mit der historischen Einordnung.
Ah, schade. War gerade so schön.
Ja.
Ja, dann kommen wir zum Fazit, zum Brief.
Ja.
Was ziehst du denn für ein Fazit?
Was ziehst du denn für ein Fazit? Ich habe beim letzten Mal angefangen. Und denk dran, das ist keine Zusammenfassung.
Ich versuch's. Ja, der Brief ist kurz und knackig. So viel kann man auf jeden Fall sagen, ohne was zusammenzufassen.
Es geht doch nicht. Wie empfindest du den Brief? Hat dir was gefehlt? Was ist so das Erste, woran du denkst?
Also jetzt ist das Erste, woran ich denke, Beatrice Potter. Und dass ich das einfach gerne, ich hätte sie einfach gerne unter erwähnte Personen aufgeführt. Ist jetzt natürlich auch eine spannende Frage für uns. Taucht jetzt Beatrice Potter für uns in den erwähnten Personen in den Shownotes und im System Tolkiens Briefe auf? Oder nicht? Weil sie ist ja nicht im Brief, im abgedruckten Brief, im Werk.
Das ist die Frage. Nehmen wir den Brief oder nehmen wir den abgedruckten Brief?
Das Problem ist, wenn wir halt nicht uns rein auf das beziehen, was abgedruckt ist, auch in der neuen Version, dann kann es ja sein, dass wir bei jedem Brief, in dem irgendwie vier Punkte vorkommen, Leute nicht erwähnen, die da erwähnt sind. Wir wissen es einfach nicht.
Ja.
Haben wir dann schlechte Arbeit gemacht?
Wenn man es nicht rausfinden kann und wir nicht die Originalbriefe lesen können.
Mhm. Leider können wir nicht die Originalbriefe lesen. Aber wir sind ja eigentlich gerade beim Fazit und nicht bei philosophischen Gedankengängen zur Herleitung von erwähnten Personen im Brief. Ich mag den Brief. Ich find den nett. Wie gesagt, ich finde den Einstieg schon total süß mit diesem, ja, Mr. Bliss ist wohlbehalten wieder nach Hause gekommen. Das finde ich schon total schön. Er hätte ruhig ein bisschen länger sein dürfen. Aber ich freue mich, dass wir dann bald längere Briefe haben.
Ja, und dann wirst du dich wieder freuen, dass wir kürzere Briefe haben.
Ja.
Das ist halt immer so. Ich fand ihn auch sehr kurz. Man darf nicht vergessen, wir sind ja jetzt hier tatsächlich, ne? So das 1. Februar, 4. Februar, 17. Februar. Also wir sind ja jetzt wirklich sehr hohe Schlagzeilen. Und ihr hattet ja gerade in der historischen Einordnung auch, dass er noch einen Brief an diesem Tag geschrieben hat. Das heißt, dass die alle nicht super lang sind, ist verständlich. Ich finde, es gibt halt einfach so einen schönen Einblick in Tolkiens Werdegang. Auch gerade so mit dem Punkt, interessant zu wissen, dass er kein Problem mit weißen Blättern hat. Eher im Gegenteil. Er kann Dutzende erste Kapitel schreiben, aber wie es weitergeht, no idea. Finde ich absolut faszinierend. Ist eine neue Erkenntnis für mich.
Schön.
Ja, und auch, dass er halt nach wie vor halt an Mr. Blith hängt. Und auch das ist einfach schön sozusagen, so es gibt auch neben der Fortsetzung, versucht er auch seine anderen Werke. Mm. Das ist halt einfach so ein kleiner Einblick in Tolkiens Sein und einfach ein schönes Status-Update.
Ja.
Ich würde sagen, Twitter der 1930er Jahre.
Das passt sehr gut. Das hast du jetzt so schön formuliert, das könnten wir jetzt eins zu eins hernehmen, für was nehmen wir mit?
Gerne, das hast du dir jetzt
das
überlegen.
Das darf ich jetzt machen, ja. Ja, was nehmen wir mit? Tolkien arbeitet nicht nur an einem Werk, also zum Amüsement, sondern an mindestens zweien, weil Mr. Bliss ja erwähnt wird, der hin und her geschickt wird durch die Weltgeschichte. Die Fortsetzung des Hobbit fällt ihm schwer. Das erste Kapitel ist geschrieben, aber jetzt weiß er irgendwie nicht so richtig, wo das hingehen soll. Hat aber auch eigentlich keine Zeit, weil er mit anderen Sachen beschäftigt ist. Also vor den Sommerferien wird das nichts oder vielleicht sogar erst nach Ende seines Forschungsstipendiums. Und wir lernen, wie viel man in Auslassungen noch herausfinden kann oder was sich da noch alles verbirgt, ohne zu verstehen, warum diese Auslassung nach wie vor auch in der neuen Edition vorhanden ist.
Gut, dann haben wir das Thema.
Dann hast du als nächstes schon mal einen Brief in den nächsten Blick geworfen. Genau, einen Blick in den nächsten Brief geworfen.
Oh, ich habe noch eine Frage.
Ja.
Das hat man nämlich jetzt komplett vergessen.
Oh, was denn?
Aber das passt, weil wir sind ja gleich beim Spoiler. Und ja. Ich hatte ja einen Spoiler beim letzten Mal rausgesucht.
Ja, genau.
Und du sagtest, du dachtest, du wärst dran und hättest einen raus. Jetzt möchte ich doch noch wissen, was war dein Spoiler für diesen Brief?
Mein Spoiler wäre gewesen, wenn ich dran gewesen wäre, Zitat, ich glaube nicht, dass ich dessen fähig bin. Zitat Ende.
Wir haben ja auch einen sehr schönen Spoiler gewesen.
Ja.
Gut, nein, wir sind beim Brief 24. Der wird nächsten Tag, ist das glaube ich schon geschrieben, oder? Der 18.
Ja, ja. Morgen.
Morgen im Prinzip an Stanley Unwin.
Oho.
Und wie gesagt, geht mit einer kurzen Einleitung los. Das ist aber auch eigentlich mehr so ein Einsatz und ist dann in Summe etwa eine Seite lang. Und sehe gerade, hat sogar 3 Fußnoten und ist vollständig.
Sehr cool.
Und womit möchtest du uns spoilern?
Ich spoilere mit Zitat. Die Zeitreise ist wegen meiner Langsamkeit und Unschlüssigkeit, wie Sie wissen, ein Fragment geblieben. Zitat Ende.
Oho.
Geil, oder?
Ich hätte den ersten Satz.
Der ist auch gut.
Genommen.
Magst du spoilern, oder?
Nein. Das machen wir im nächsten Brief, lösen wir das auf.
Das finde ich auch gut. Ach schön, sehr, sehr schön. Das hat wieder Spaß gemacht.
Dann sage ich nicht nur vielen lieben Dank fürs Mitmachen, liebe Annika.
Danke dir auch fürs Mitmachen.
Sondern ich möchte mich auch bei allen, die uns unterstützen, bedanken. Aktuell haben wir so ein Plateau von 18 Leuten, die uns unterstützen. Und vielleicht kommt da ja noch die ein oder andere Person dazu. Aktuell sind die, deren Namen wir nennen, aufgrund ihrer Tiers bei Steady, Tammy, Monika, Franz, Sebastian und Maren. So wie natürlich die Personen, die nicht namentlich erwähnt werden wollen. So wie natürlich allen weiteren unterstützenden Personen, wie gesagt, in Summe gerade 18 Stück, die durch ihre Mitgliedsbeitrag oder Unterstützung ja unter anderem nicht MyHeritage, sondern wie hieß die andere Plattform?
Ancestry, oder?
Ancestry.
Ja. Yeah.
Genau, und da habe ich gesehen, kann man wohl auch Stammbäume veröffentlichen.
Oh.
Und publizieren. Und da überlege ich dann, wenn ich das da noch ein bisschen weitergearbeitet habe, auch für euch draußen zum Nachfolgen den Thea First Stammbaum freizugeben. Dann könnt ihr euch da auch selbst ein Bild machen und durchklicken.
Oh, toll.
Das ist halt einfach alles möglich mit den Geldern, die ihr uns gibt. Und dann steht ja eh für, das wollte ich gerade sagen, für 38, aber nein, 2026. Mal schauen, ob wir vielleicht nach Reading kommen können.
Das wäre richtig toll. Ja, ansonsten kann ich noch ein bisschen aus hinter den Kulissen spoilern. Wir haben nämlich ganz fleißig jetzt die angekündigten Steady Goodies fertig gemacht, die jetzt dann in die Post gehen. Und da haben ja die höchsten Tiers, nämlich das Briefetier, bekommen ja kleine Überraschungen. Einen winzig kleinen Ausblick könnt ihr auf unserem Instagram und Blue Sky Account einfach unter aunland.fm euch schon mal zu Gemüte führen und Rätsel raten, was das werden könnte. Es steckt auf jeden Fall viel Arbeit drin, hat aber auch viel großen Spaß gemacht.
Sehr schön.
Vor allem, wenn man weiß, wofür man oder für wen man das macht, das finde ich halt auch so schön. Für Unterstützende, unsere Freunde, unsere gute Freunde, unsere Melon.
Ja.
Melonin wäre, glaube ich, die Pluralbildung. Ich bin kein Elbisch-Experte, möchte ich an der Stelle nochmal sagen.
Genau, die sind in Arbeit, die gehen dann jetzt demnächst raus.
Mhm.
Und auch hier nochmal der Hinweis, dass es im Auenland-Discord unter auenland.chat einen Bereich für Unterstützende gibt. Und ja, da werden wir immer mal wieder ein paar Sachen, Gewinnspiele nochmal nur für unsere Unterstützende machen. Wir werden wahrscheinlich Rezensionsexemplare, die wir kriegen, dort verlosen unter allen, die unterstützen. Und da lohnt es sich, also sich einfach mal anzumelden. Und vor allem habt ihr da auch nochmal den komplett direkten Draht zu uns beiden. Und ja.
Ja, und da freuen wir uns auch immer über Feedback. Also wir freuen uns so oder so über Feedback. Aber in unserem Online-Discord gibt es die Möglichkeit, zu jedem Brief einzeln übersichtlich in eigenen Chats zu kommentieren, aber natürlich auch zu allen anderen Folgen von Podcast-Formaten, die wir so produzieren. Dann schon mal ganz lieben Dank für Feedback, das bislang eingegangen ist. Wir werden demnächst...
Zum Ende des Jahres eher.
Ja.
Wir haben ja gerade erst ein...
Genau, aber wir wollen ja eben regelmäßiger Feedback-Folgen aufnehmen. Dann ist das nämlich auch nicht so viele und so lange mal auf einmal. Und da freuen wir uns dann natürlich, wenn bis dahin dann auch was eingegangen ist. Dann sage ich ganz lieben Dank, Tobias.
Gerne.
Bis zum nächsten Brief. Ich freue mich schon.
Ich mich auch.
Die historische Einordnung wird verdammt kurz.
Ja, ich bin auch gespannt, ob ich überhaupt was finde.
Oh. Ich spreche das jetzt nicht laut aus von meiner Seite aus, weil da gibt es bestimmt was. Und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören und schreibt mal wieder.
Vielleicht auch uns.
Dieser Podcast wird produziert von Auenland Productions im Auftrag der Deutschen Tolkien Gesellschaft. Mit Herzblut und Engagement für Tolkiens Werk. Wenn dir gefällt, was wir tun, unterstütze uns gern bei Steady und bewerte uns im Podcatcher deiner Wahl.